Ohren und Herzen weit aufmachen, ganz weit. Es ist halt eine ermutigende Botschaft, weil der Glaube muss immer wieder ermutigt werden, aufgebaut werden, weil der Glaube unterliegt eigentlich immer wieder Schwankungen. Manchmal hoch und manchmal wieder ganz tief, und das soll immer mehr ein Hoch werden, und die Tendenz soll nach oben gehen, und darum braucht der Glaube immer wieder Auferbauung und Ermutigung. Und das Evangelium von Jesus ermutigt und erbaut unseren Glauben. Und dazu wirkt natürlich der Heilige Geist, weil er das Evangelium immer wieder auch bestätigt und mit Kraft untermalt. Und darum wollen wir uns immer wieder mit den Dingen des Neuen Testaments, mit dem Evangelium Jesu Christi beschäftigen, mit den Grundlagen, bis es euch von den Ohren raushängt, hätte ich wieder fast gesagt. Aber das wird nicht passieren, sondern es wird irgendwann der Mund überlaufen, weil das Evangelium diese Tendenz einfach in sich hat. Und ich stelle einfach fest, dass viele Prediger sich so sehr mit den Schriften des Alten Testaments befassen und da rumtrödeln und predigen und versuchen, da Hinweise auf Jesus zu finden, was da auf Jesus hindeutet. Und das war ja richtig zu der Zeit, als Jesus noch nicht offenbar war. Und ich sehe es so, dass das eigentlich den Glauben relativ kompliziert macht und schwer macht. Darum beschäftigen wir uns mit dem Neuen Testament und mit dem, was uns eigentlich da schon lange offenbar geworden ist. In dem Neuen Testament ist unser Jesus offenbar geworden, weil er sich ja offenbart hat. Jetzt geht es um das Evangelium. Das war ungefähr so, wenn irgendwelche Forscher noch etwas forschen würden, das es schon lange gibt. Das ist eigentlich der gleiche Käse, ne? Man erforscht zum Beispiel, ob es einen elektrischen Strom gibt, und in Wirklichkeit ist er ja schon überall. Das ist ungefähr ähnlich. Also wir forschen nicht mehr in den Schriften, was auf Jesus hindeutet, sondern wir haben Jesus im Neuen Testament offenbart, und mit dem beschäftigen wir uns. Im Lukas 16,16 steht nämlich, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Also der Täufer Johannes ist da gemeint. Und dann heißt es, von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Also von da an, seit Johannes der Täufer war, geht es nicht mehr um das Alte, sondern es geht um die gute Botschaft vom Reich Gottes, es geht um das Evangelium, und das muss verkündet werden. So schlicht, salopp, einfach das Neue, das Gute, die herrliche Botschaft des Evangeliums. Und Lukas 1,68 sagt uns eine grundlegende Sache für das Evangelium. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Also der Herr, unser Gott, der Gott Israels, und wir sind ja dem, dass wir eingepropft sind, gehören wir zu Israel des Neuen Testaments. Er hat die Seinen angesehen, er hat sie nicht verlassen und nicht vergessen, sondern er hat seinem Volk Erlösung geschaffen, steht da. Der Herr, unser Gott, hat uns Erlösung geschaffen, seinem Volk. Und er hat nicht bloß einen Weg zur Erlösung geschaffen, sondern er hat die Erlösung geschaffen. Einfach geschaffen durch das einzige wunderbare Blutopfer Jesu, das am Kreuz vergossen hat und das er dann in das himmlische Heiligtum hineingebracht hat, als Söhne und Sündopfer für die ganze Welt. So klar und einfach, und da brauche ich nicht lange rumforschen, sondern das ist Fakt, das weiß ja jeder, wenn man die Bibel liest, wenn man das Neue Testament liest, dann kommt man da drauf. Paulus schreibt es an die Gemeinde in Ephesus, und er schreibt Epheser 1,7, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dasselbe auch an die Kolosser, in Kolosser 1,14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also es geht heute um unsere Erlösung, und die Erlösung kommt durch sein Blutopfer. Diese Erlösung bedeutet Vergebung der Vergehungen, Vergebung der Sünden nach seiner riesengroßen Gnade. Er hat uns Gnade geschenkt. Er hat uns nicht verurteilt, sondern er hat uns einfach begnadigt. Die Sünde, das Gesetz hat uns verurteilt. Gott Vater hat ein Opfer gebracht, hat uns freigesprochen, hat uns begnadigt. Im Hebräerbrief wird es ein bisschen genauer erklärt. Hebräer 9,12. Und er, Jesus, ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also sowas von klipp und klar. Mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal. Also er muss nicht noch einmal, sondern ein für alle Mal ist er in den Himmel, in das Heiligtum gegangen, als unser Hoherpriester, und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ewig. Die gilt für immer und ewig. Und er hat sie erworben, erkauft und bezahlt auf Ewigkeit. Du musst sie nicht selber erwerben, du musst nicht da irgendeinen Parcours laufen und Weg abgehen, bis du die hast, sondern er hat es für dich erkauft und bezahlt und gültig gemacht für alle Ewigkeit. Und jetzt könnt ihr vielleicht noch besser verstehen, warum ich letzte Mal gesagt habe, von Jesu Blut, dann habe ich es mit einem Joker verglichen, den man ziehen kann. Das ist einfach auf alle Ewigkeit und der Joker ist zur Verfügung. Und du darfst den in alle Ewigkeit für immer wieder ziehen. Immer, weil er für uns erworben wurde. Er ist bereits gegeben, er ist bezahlt. Und deshalb heißt es von deiner riesengroßen Gnade. Also nicht bloß ein bisschen Gnade, sondern eine riesengroße Gnade. Und das ist tatsächlich eine riesengroße Gnade. Also und wer diese Gnade einmal kapiert hat und sieht, was Jesus tatsächlich für einen getan hat, unweigerlich wirst du diesen Jesus lieben. Unweigerlich wirst du ihn lieben. Und du brauchst nicht mehr Gebote, du musst ihn lieben, du musst Gott lieben, du musst sonst... Sicherlich ist es gut, wenn du Gott liebst, wie das erste Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das ist ein gutes Gebot, aber du musst es nicht. Wenn es nicht von dir rauskommt, dass du ihn liebst, du musst es nicht. Aber wenn du siehst, welche Gnade er dir geschenkt hat, dann wirst du ihn unweigerlich lieben. Das geht gar nicht anders, dass du ihn dann nicht liebst, wenn du siehst, was er für dich getan hat. So rum ist im Neuen Testament die ganze Sache. Dann ist es nicht mehr Gesetz, ich muss und ich soll, sondern ich liebe ihn einfach. Gott selbst hat uns deshalb für gerecht erklärt. Er hat uns gerecht gesprochen. Nicht durch unsere Werke und auch nicht irgendwelche Menschen, so wie der Papst manche Leute selig oder heilig spricht, was ja eigentlich ein riesengroßer Käse ist. Was ist eigentlich eine Anmaßung? Nein, Gott selbst ist es, der den Glaubenden für gerecht erklärt. Ja, das sagt uns Römer 1,17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also aus Glauben oder wegen oder durch Glauben werden wir leben oder haben wir Leben. Und dieser Glaube ist einfach die Basis. Und aus dem Grund dieses Glaubens wird der Glaubende für gerecht erklärt. Und Gott hat diesem Glauben an Jesus den Stempel aufgedrückt, das Siegel aufgedrückt oder das Privileg gegeben, dass der Glaube Genüge ist zur Rechtfertigung. Der Glaube ist Genüge zur Rechtfertigung, zur Heiligung, zur Sündlosigkeit. Und da gibt es keine andere Möglichkeit. Im Neuen Bund gibt es keine andere Möglichkeit. Im Alten Bund gab es Möglichkeiten en masse. Hier dieses Opfer, da jenes Opfer, da das Gesetz halten und sonst was. Und alles hat eigentlich nicht genügt. Und im Neuen Bund gibt es nur eine Möglichkeit und die genügt in aller Ewigkeit. Und wenn du das erfasst hast, dann wirst du diesen Jesus und den himmlischen Papa und den Heiligen Geist unweigerlich immer mehr und mehr lieben. Dann brauchst du nicht mehr ein Gebot, ich muss Gott lieben. Puh, wie liebe ich jetzt Gott? Du liebst ihn einfach. Hebräerbrief 10,38 sagt es noch klarer mit dem Vers, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, steht da drin. Und er sagt, mein Gerechter, nicht bloß der Gerechte, der Glaubende, sondern er sagt, Gott sagt, mein Gerechter, meiner. Also meiner heißt, der gehört mir. Meiner heißt, den ich erwählt habe, den ich gerechtfertigt habe. Es ist meiner, sagt der Herr, in Bezug auf Eigentum. Das heißt, du gehörst ihm. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Das gibt dir Sicherheit, das gibt ein Grundfest in deinem Leben. Darum kann ich immer wieder sagen, meine Zukunft ist gesichert, weil ich bin seiner, ich gehöre ja ihm. Er hat sich für mich geopfert. Und Gott sagt, mir gehört er, mir gehört sie. Mein Sohn bist du, meine Tochter bist du. Und du kannst dich freuen darüber. Du bist sein Gerechter, seine Gerechte. Was soll man da noch dazu sagen? Das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Das bist du einfach, weil er dir Gnade geschenkt hat, weil das Opfer gebracht wurde. Und wenn du schaust, wie unvollkommen dass du in deinen Werken bist, und Gott sieht dich aber trotzdem als sein Gerechter und seine Gerechte in deiner Vollkommenheit, die Jesus hatte, dann siehst du, wie groß die Gnade tatsächlich ist. Ja, wir sind heute beim Thema Erlösung durch Jesus Christus, erlöst durch sein Blut. Da habe ich ein paar Punkte, die wichtigsten Punkte, von was wir wirklich erlöst sind. Weil das ist jetzt die wichtigste Frage, Erlösung von was? Wenn es einen Erlöser gibt, dann muss er uns auch von irgendwas erlöst haben. Und das Erste und Wichtigste, es ist das Grundlegendste, erlöst von der Sünde. Erlöst von der Sünde, ihrer Schuld und dann auch von ihrer ganzen verführerischen Kraft. Weil die Sünde hat verführerische Kraft. Und wenn du vom Gesetz befreit bist, dann verliert die Sünde ihre Kraft, ihre verführerische. Also die Sünde ist bereits getilgt, sie ist gesöhnt, es ist auf Jesus gelegt und damit auch die Folgen der Sünde, die ganze Strafe und die ganzen begleitenden Flüche, die der Sünde folgen, wo du dich durch Sünde in Flüche verstricken kannst, das ist mit dem Blutopfer Jesu getilgt, gesöhnt, Punkt. Die Ursache allen Übels ist die Sünde und die Ursache allen Bösen auf dieser Welt ist die Sünde. Die bösen Dinge gab es einfach vorher nicht. Und seit Adams Sündenfall ist einfach das in die Welt gekommen und Jesus hat uns bereits davon erlöst. Eine ewige Erlösung hat er erworben, erkauft und bezahlt mit seinem Leben. Von allem, von jeder Sünde und sagt nicht, ah, das ist aber jetzt eine schwere Sünde, das ist eine kleine Sünde. Den Unterschied gibt es eigentlich da nicht mehr. Entweder du bist der Sünder oder du bist kein Sünder. Entweder du bist der Glaubende oder du bist kein Glaubender. Das heißt aber nicht, ja, jetzt bin ich ein Glaubender, jetzt kann ich gerade tun und lassen, was ich will. Das stimmt dann nicht. Aber wenn du Jesus wirklich liebst, wirst du eben auch die lieben, die ihn lieben. Und du wirst deine Brüder und Schwestern lieben. Und du wirst dann auch lernen, die anderen Leute zu lieben. Und so wird es funktionieren. Also, lass dich nicht wieder vom Gesetz einfangen, weil das Gesetz, so gut es ist und klingt, es gibt nur der Sünde wieder Kraft und sie wird dich verführen und sie wird dich zu Fall bringen und sie wird dich wieder in den Fluch hineinziehen. Bleib bei der Gnade, bleib im Schauen immer wieder im Blick auf Jesus und seine Gnade wird dich höher tragen, als du dir vorstellen kannst. In Jesus bist du sündlos, weil du seine Sündlosigkeit hast. Ja, ich sage es halt einfach immer wieder, weil so oft muss man es hören, bis uns das Herz durchdrungen hat, bis das klipp und klar ist. Vor allem auch dann, wenn es im Leben einmal nicht ganz so rosig läuft und der Satan anklopft und sagt, ja, das ist jetzt deshalb, weil du dies und jenes und dort was falsch gemacht hast, dann muss das sitzen. Dann musst du wissen, welche Stellung du einfach hast. Und hinter dieser Aussage, dass wir gerecht, heilig und sinnlos in Jesus sind, muss den ganzen dicken, fetten Punkt oder Ausrufezeichen machen, weil es fest ist. Und das darfst du dir immer wieder sagen. Aber jeden Tag sollst du das sogar dir durch den Kopf gehen lassen und auch mit deinem Mund bekennen. Weil das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf dein geistiges Umfeld, aber auch in deinem Herzen. Das verändert dich von innen heraus. Es bringt einfach dann Frucht. Und die Frucht ist Gerechtigkeit. Weil du gerecht bist, wirst du Gerechtigkeit hervorbringen, Stück für Stück. Du wirst gerecht und heilig und in Liebe leben werden. Und wenn Umstände auftauchen, wo du früher vielleicht in die Luft gegangen wärst oder tief ins Loch gesaust wärst, dann wird es nicht mehr passieren, weil du weißt, wer du bist und weil das Fundament einfach steht. Und das ist ein neuer Bund. Und den hat der Prophet Jeremia schon vorausgesagt, diesen neuen Bund. Jeremia 31, 33, da heißt es hier, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist der neue Bund, in dem wir leben. So ist das einfache Evangelium. Nicht mehr das Gesetz des Buchstabens und der Gebote und der Vorschriften, sondern er hat sein Gesetz in unser Inneres gelegt, es hat es auf unser Herz geschrieben. Und er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Punkt aus, einfach. Es ist kein Gesetz in Buchstaben und Geboten mehr notwendig. Seine Liebe ist in uns jetzt das Gesetz. Und wenn die Liebe uns im Herzen erreicht hat, dann werden wir auch in dieser Liebe wandeln. Und dann werden wir auch seine Liebe fließen lassen können und die blockierende Verdammnis gibt es einfach nicht mehr. Weil das Gesetz beseitigt ist. Das ist eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft muss uns einfach immer wieder dahin bringen, Jesus immer noch mehr zu lieben, immer noch mehr zu erkennen. Und es, ja, es ist ein Prozess. Glaube es, erlebe es, lebe in diesem neuen Bund, lebe in diesem neuen Bund. Das ist die einzige Chance, die du hast. Und die wird dich emporbringen, weil die Segnungen werden dich auch erreichen. Also du wirst nicht dann bloß noch von den Segnungen lesen und dir denken, ja, schön wäre es, wenn die Segnungen so wären, wie so geschrieben ist, sondern die Segnungen werden dich erreichen. Sobald es in deinem Herzen Raum gewonnen hat und das übernommen hat, ist der Kanal frei. Die Verdammnis, die das Gesetz dir gebracht hat, die christliche Erziehung oder die katholische Erziehung, die meisten von uns so mitgemacht haben, mit den ganzen Geboten und dem Zeug, die haben unsere Herzen vergiftet. Und diese Botschaft vom Evangelium reinigt unsere Herzen wieder. Das heißt einmal vom Wasserbad im Wort. Und wenn wir dieses Wort der Gnade immer wieder hören, ist es immer wieder eine neue Waschung, ist immer wieder nochmal, bis der ganze Schmutz und Dreck aus unseren Herzen rausgewaschen ist. Und dann ist es frei und dann kann die Gnade fließen und dann können die Segnungen ungehindert fließen. Das ganze andere Zeug, es hat, ja, liegt wie eine Decke auf dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Er hat ja sein Gesetz der Liebe bereits in unser Inneres gelegt. In unserem Geist ist das alles fertig, wir sind wiedergeboren, es ist alles da. Bloß die falschen Lehren und Botschaften und Gesetz haben sich wie eine dicke Decke da drauf gelegt, dass es ja nicht offenbar wird, wer und was wir eigentlich sind. Und deshalb muss es weg. Und die Erkenntnis der Gnade und der Botschaft des Evangeliums wird diese Decke wegwaschen. Das Gesetz des Geistes, dieses Gesetz der Liebe, das in uns gelegt wurde, das ist nämlich nicht das Gleiche wie das Gesetz in den Buchstaben. Das sind, ich weiß nicht wie viele, 100 Vorschriften und Reinigungsvorschriften und Zeug. Das ist jetzt ganz was anderes. Es ist ein neues Gebot und das neue Gebot heißt, dass wir lieben. Und dieses Gebot ist nicht, oh, du musst aber lieben, das Gebot sieht so aus, ich habe die Liebe bereits in dich hineingelegt und wenn sie rausfließen kann aus deinem Herzen, wirst du unweigerlich ein liebender Mensch sein. So sieht es im Neuen Bund aus. Und das ist der Beweis im Galater 5,22, man wird es an diesen Früchten erkennen, dass Gott es ja bereits in dein Herz, in deinen Geist hineingeschrieben hat. Wie der Paulus schreibt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder eben auch Selbstbeherrschung. Weil diese Dinge werden immer mehr offenbar und sie werden sichtbar und fließen, wenn das Gesetz des Geistes, des neuen Bundes, das der Herr durch die Wiedergeburt in uns hineingeschrieben hat, wenn es rausfließen kann, dann wird diese Frucht des Geistes, und Frucht bedeutet ja immer Ergebnis, das was dabei rauskommt, das wird dann in deinem Leben immer mehr sichtbar. Und dann macht es Leben Spaß, ja? Wenn Freude und Friede und Freundlichkeit und die ganzen Dinge in deinem Leben sind, dann macht das Leben Spaß und obendrein die ganzen anderen Segnungen, die uns verheißen sind. Und wenn der Teufel seinen Kopf irgendwo rausstreckt und dich ärgern will, dann muss er eigentlich immer bloß deine Fußsohlen zu sehen bekommen und nicht dein Angesicht. Also der ist nämlich unter unseren Füßen. Kommen wir später noch drauf, weil er gehört auch zu der Erlösung dazu. Also wenn das Licht in deinem Geist immer heller wird und durchscheint, dann kommt es hervor. Wie Epheser 5,9 sagt, die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wenn du Frucht hervorbringst aus deinem Inneren, die Dinge, die Gott bereits hineingelegt hat, dann kommt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit zum Vorschein. Also, weil die Sünde weggetan ist. Es ist das Erste, wo der Herr uns davon erlöst hat. Jetzt kommt das Zweite. Erlöst von Krankheit, Schwachheit, Gebrechen und Tod. Eine Krankheit ist nämlich auch eine Form von Tod, aber bloß auf Etappen. Krankheiten sind eigentlich das Ziel, den Körper zu zerstören, also zu töten. Also ist es eigentlich dasselbe, nur auf Etappen. Also davon hat Jesus uns erlöst. Also wenn unser Leib einmal umgestaltet wird in das Ebenbild Christi, dann ist das Problem sowieso gelöst. Aber jetzt, wo unser Leib noch irdisch ist, braucht er immer wieder die Heilung oder die Wiederherstellung, wenn Krankheit, Schwachheit, Gebrechen oder sonstige Dinge unseren Leib attackieren. Und da musst du das wissen, dass du bereits von dem Zeug da alles erlöst wurdest. Die Erlösung ist für dich zur Verfügung. und für jeden Glaubenden. Und selbst Jesus, als er heilte, und er hat ja sehr viele geheilt, hat es aus dem Grund getan, weil der Prophet es schon vorausgesagt hat, der Jesaja, und deshalb hat er die Kranken geheilt. Und das können wir uns auch mal anschauen, Matthäus 8, 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also das ist die Verheißung aus dem Alten Testament, und Jesus hat sie offenbar gemacht. Und durch die Heilung ist dieses prophetische Wort erfüllt worden. Und dieses prophetische Wort kann auch in unserem Leben erfüllt werden. Deshalb müssen wir uns mit dem beschäftigen, dass wir wissen, dass das Gottes Plan und Gottes Wille ist, dass wir geheilt werden, weil eben der Prophet es prophezeit hat und weil Jesus am Kreuz diese Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen bereits getragen hat. Deshalb steht für uns Heilung zur Verfügung. Und jetzt schauen wir mal genau an, was dieser Prophet Jesaja da genau geschrieben hat. Und er sah damals schon nach vorne, ich weiß nicht wie viele hundert Jahre, hat er schon das Erlösungswerk am Kreuz vorausgesehen, und er hat es halt dann mit seinen Möglichkeiten niedergeschrieben. Jetzt steht im Jesaja 53 ab Vers 3 bis Vers 12 im Groben. Das ist nicht alles, aber die wichtigsten Passagen. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er nachkommen sehen, und er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Zusammengefasst, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Um unsere Sünden willen wurde er zerschlagen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns die Heilung geworden. Die Schuld hat ihn getroffen, obwohl wir gesündigt haben, und er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Und so weiter, das steht da alles da drin. Und darauf bezieht sich der Matthäus in Matthäus 8, 16, 17. Und aus dem Grund hat Jesus geheilt, und aus dem Grund kannst du und ich und jeder Glaubende auch heute geheilt werden. Es ist Fakt, weil Fakt ist, dass das am Kreuz passiert ist. Es sind fertige Tatsachen, unumstößliche, abgeschlossene Fakten. Die kann man nicht mehr ändern. Das ist damals passiert. Jesus hat die Krankheiten und Schwachheiten getragen, und das ist fix, es ist fest. Man kann es vielleicht ein bisschen verschleiern und man kann es leugnen und sagen, na, das glaube ich nicht, das gibt es ja gar nicht. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass er es getan hat. Aber wir tun es nicht verleugnen und verschleiern, wir verkünden die Wahrheit, er trug unsere Krankheiten. Ja, dann stellen viele die ganz legitime Frage, ja, warum bin ich dann noch krank? Und warum habe ich noch Schmerzen? Die Frage ist ganz legitim. Aber auf eine Frage gibt es auch Antworten. Und teilweise ist die ganze Frage schon eine Antwort. Weil Zweifel sind oft ganz schön fein, gemein verpackt in Fragen. Warum bin ich dann noch krank? Warum spüre ich dann noch Schmerzen? Das ist eigentlich der Blick auf die Umstände. Das ist der Blick auf die Krankheit und auf den Schmerz. Und ich sage nicht, dass man den leugnen soll, das ist schon da, das ist schon klar. Und Fakt ist aber, dass Jesus das am Kreuz getragen hat. Und unseren Fokus müssen wir uns zwingen, oft einmal dahin zu legen, dahin zu schauen, weil sonst wird es nicht viel nützen. Da hat es zwar Jesus getan, aber es wird sich in unserem Leben nicht manifestieren, weil das, was vor Augen ist, die Krankheit und der Schmerz und die Schwierigkeiten, viel lauter in unserem Herzen schreien als diese Wahrheit des Evangeliums. Darum ist es so wichtig, dass man sich mit dem immer wieder beschäftigt, weil wer die Oberhand hat in deinem Herzen, die Glaubensherrschaft hat in deinem Herzen, der gewinnt den Kampf. Und als erstes kommt eben diese Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus deine Krankheiten und Schwachheiten und Schmerzen und Sünden und die Strafe getragen hat. Das ist die oberste Priorität, das ist die Wahrheit des Evangeliums, das kommt einmal zuerst. Dann bist du dran, dich zu entscheiden, ich glaube es oder ich glaube es nicht. Ich glaube es oder sag, oh, es tut aber noch weh. Ich glaube es, aber ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Es geht nicht nach dem Gefühl, sondern es geht nach dem, was die Schrift sagt. Und dann entscheidest du dich aber, die Wahrheit des Evangeliums zu glauben, das Erlösungswerk anzunehmen. Dann kommt der nächste Schritt, dann wird es Widerstände geben. Zwangsläufig wird es Widerstände geben, es wird Glaubenskämpfe geben, es wird zu Glaubenskämpfen kommen, weil erstens der Feind dir die Butter wieder vom Brot nehmen will und dann, hoppla, der fängt ja an, das zu glauben, da muss ich jetzt schnell irgendwie was inszenieren, dass er ganz schnell den Glauben wieder aufgibt. Und zweitens sind oft Widerstände noch in deinem Herzen, die du glaubst, die du dir angeeignet hast im Laufe deines Lebens, und die arbeiten da auch dagegen. Deshalb gibt es da Widerstände und deshalb gibt es da Glaubenskämpfe. Wenn du aber mutig und zielgerecht diese Widerstände bekämpfst, diese Glaubenskampf kämpfst, dann wird nach und nach in deinem Herzen ein überzeugter Herzensglaube entstehen. Und das ist das, was die Basis ist für das, was das funktioniert. Weil dann kommt das Ding zum Ergebnis, dann kommt die Heilung, dann kommt das Wunder, dann kommt der Segen hervor, weil es durch dein Herz fließen muss. Das ist die Basis. Und deshalb gibt es vorher Kämpfe. Und ja, der Satan mit seinen religiösen Zeugen und religiösen Predigern und was er das gibt, pflanzen Dinge in unsere Herzen, die sich gut anhören, aber eigentlich kontraproduktiv sind. Deshalb muss man diese Dinge ausmerzen. Und da ist das Wasserbad des Wortes eine wichtige Sache. Wenn das Herz voll ist mit dieser Wahrheit und der Glaube sich mit ihm verbindet, dann wird dieses prophetische Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt, auch offenbar. Also nicht andersrum, sondern das ist jetzt die Reihenfolge, die ich gesagt habe, und nicht umgekehrt. Und man kann auch nicht irgendwelche Stufen da überspringen. Es wird zwangsläufig diese Widerstände und diesen Glaubenskampf geben. Und umso mehr natürlich dein Herz gereinigt ist von dem Schrott, den man gehört hat, umso besser wird es funktionieren. Aber die Schritte werden sich nicht ändern. Man kann nur besser im Glauben trainiert sein. Ja? Dann geht es auch besser und schneller. Und das ist auch an Erfahrungswerte, die man da sammeln im Glauben. Wenn du als Beispiel einen Kletterer annimmst, der seine Wand hochklettert, der, wenn trainiert ist, dann ist er ziemlich flott oben. Der Anfänger, der braucht lang und der fällt auch immer wieder runter. Also wenn du so eine Trainingskletterwand mal als Beispiel nimmst, dann ist er aber schon 20 Mal hochgeklettert, dann weiß er schon, wo er hin gelangen muss und wie es geht. Dann ist er ganz schnell oben. So ist auch der Glaubende, der seinen Glauben bereits geübt und trainiert hat, der kommt viel schneller ans Ziel wie der Anfänger im Glauben. Oder der schon 100 Mal gestürzt ist, der ist dann schon oft einmal mutlos und sagt, ach, das mit dem Glauben, das nützt du auch nichts, siehst du das eh. Drum, heute wieder diese Botschaft, das soll deinen Glauben im Herzen wieder ein bisschen rütteln und schütteln und wach machen und wieder neu ansetzen, Glauben zu praktizieren, Glauben zu trainieren, Widerstände anzugehen und Siege hereinzufahren. Aber nicht so, wie es viele machen, im Verstand einfach die Krankheit leugnen, ignorieren, weil ja die Schrift sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und damit meinen, ich kann die ganzen Glaubensschritte überspringen. Das geht nicht, da wirst du nicht zum Ziel kommen. Sicherlich kann man es leugnen, aber wenn es dann einmal eine ernstere Krankheit ist oder ein größerer Schmerz, dann hilft ja die ganze Leugnerei nichts. Lernen müssen wir, die ist geht. Fakt ist, Jesus hat sie bereits getragen und weil er das getan hat, können wir geheilt werden. Wir schauen nicht nach vorne auf das Kreuz wie der Prophet, der das vorausgesehen hat. Wir blicken zurück auf das Kreuz und sehen, wie er dort unsere Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen, ich sage jetzt mal in Form vom Kreuz, so dieses schwere Holzkreuz, das er da am Berg raufgeschleppt hat, kannst du dir ruhig vorstellen, ja, dieses Gewicht, dieses Kreuz, das sind jetzt meine Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen. Er hat sie da raufgeschleppt und er hat sie dort an seinem Leib auch an das Holz hingetragen. Und das ist Fakt, das kann niemand mehr rückgängig machen. Und umso mehr du das in deinem Herzen offenbart bekommst, umso mehr wird auch Heilung geschehen in deinem Leben. Ja, der nächste Punkt ist, erlöst von Unsegen, Fluch, Mangel und Armut. Da hat uns Jesus auch davon erlöst, erkauft, freigemacht. Und das ist der Hauptvers, den ich da als Beweis habe, 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also eigentlich jetzt wieder dasselbe Glaubensspiel. Das ist die Grundvoraussetzung. Er hat dort am Kreuz nicht bloß unsere Sünden getragen und unsere Krankheiten getragen, er hat auch dort unsere Armut, unseren Mangel getragen. Und das ist wieder das Erste, das ist die Wahrheit. Die Verheißung, die Tatsache, die Fakten des Kreuzes, des Erlösungswerkes, den niemand mehr ändern kann. Er hat uns Gnade und Erbarmen gebracht, heißt es hier, und er wurde, obwohl er reich war, und er war reich, er war bei Gott und er war Gottes Sohn und er ist der Herr der Herren und alles. Und er ist trotzdem Mensch geworden, das heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Also er war nicht mehr Herr, sondern er war wie ein Knecht. Und ja, um unseretwillen ist er das geworden. Warum? Damit wir deshalb durch ihn reich gesegnet werden können. Und jetzt ist es wieder, wohin schauen wir? Wohin schauen wir beständig mit unserem Herzen? Blicken wir auf diese Aussage, dass er dort am Kreuz um unseretwillen arm wurde, oder blicken wir auf die schlechten Umstände, auf den Mangel, den ich leide, auf das Bankkonto mit seinen roten Zahlen, auf die Forderungen und auf die schlechten Meldungen in den Medien, dann ist der Blick auf die falschen Dinge gerichtet. Dann wird es deinen Glaubenslevel nach unten ziehen. Also das ist die Spirale nach unten. Richtest du aber deinen Blick auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, dann richtet es dein Glaubenskonto, sage ich, nach oben auf. Also schau auf Jesus, er hat die Armut getragen, er besaß nichts mehr, er hing am Kreuz, pudelnackt, seine Kleider haben sie noch zerrissen und verlost, er hatte nichts mehr und er konnte sich nicht mehr bewegen. Also er war mehr als arm, würde ich einmal sagen. Und er hat dort deine Armut getragen. Der Verstand kommt wahrscheinlich da immer wieder an seine Grenzen, aber wir sollen ja auch nicht mit dem Verstand glauben, sondern wir sollen das in unsere Herzen hineinfallen lassen, damit das Herz anfängt, es zu sehen. Und das merkst du dann, wenn von innen heraus eine Freude aufsteigt über diese Tatsachen, dann merkst du, jetzt hat's Feuer gefangen, jetzt hat mein Herz Feuer gefangen. Und manchmal sind es bloß so kurze Strohfeuer, aber diese Strohfeuer sollen nicht aufhören, es sollen immer mehr werden. Es soll dein Herz richtig mit Feuer entzünden, mit Glaubensfeuer. Und dann wirst du sehen, wie sich die Umstände, die negativen Umstände, in positive umwandeln in deinem Leben. Der Verstand sagt, wie soll das denn gehen? Was soll ich jetzt das Geld hernehmen? Geht ja gar nicht. Wer gibt mir schon was? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie er es macht, ist dann sein Problem. Der Verstand möchte immer erkunden, wie das gehen soll. Dafür ist aber der Verstand gar nicht da. Der Verstand soll auf das Herz vertrauen, auf den Herrn vertrauen, auf seine Verheißung vertrauen. Und dann wird der Herr es in die Wege leiten. Wenn du das Beispiel nimmst, als Jesus Steuern hat zahlen müssen, er hat halt einfach den Petrus losgeschickt, um den Fisch zu fangen. Und in dem Fisch war ein Goldstück. Wenn du das vorstellst, verstandestechnisch, da musst du passen, da musst du aussteigen, weil in einem Fisch kein Goldstück ist. Aber im Geist ist alles möglich. Also schaue auf Jesus und auf seine Verheißungen, lege dann auch dein Bekenntnis dementsprechend aus. Nicht, dass du immer noch klagst und jammerst, was so schlecht ist und was noch alles wird. Das sind schlechte Bekenntnisse, die sind nicht gut. Und deine Zukunft ist gesichert, wenn du auf dem Felsen stehst, der Jesus ist. Und er ist ein festes Grundfest. Und wenn du auf ihm stehst, stehst du fest. Halte deinen Glauben aufrecht. Und es gibt verschiedenste Bibelstellen, die dir Segen verheißen. Zum Beispiel 5. Mose 28 oder Segen Abrahams wieder genannt, wo einfach Segnungen drin sind. Du musst bloß aufpassen, weil dort im Gesetz steht noch, wer die Dinge tut und nach denen sich richtet, die Gebote hält, der wird so und so gesegnet. Im Neuen Bund ist es anders. Wer glaubt, wird diese Segnungen empfangen. Das müssen wir dann so sagen, weil sonst kommt wieder jemand auf die Idee, es hängt an unseren Werken. Also lass nicht zu, dass schlechte Meldungen dir Zukunftsangst aufdrücken. Die Welt ist voll schlechter Meldungen. Die Nachrichten und die Medien, die können schon gar nichts anderes mehr als schlechtes Zeug verbreiten und den Menschen Angst einzujagen. Zukunftsängste, ganz eine üble Sache. Angst und Lügen sind die größten Feinde des Glaubens. Und die müssen wir uns ein bisschen vom Leib halten oder vom Herzen halten, das ist noch besser gesagt. Und sag einfach, deine Zukunft, meine Zukunft, sie ist gesichert. Fix ist es, weil wir auf dem Felsen stehen, auf dem festen Grund, Jesus Christus und der neue Bund der Gnade. Und was Gott zugesagt hat, heißt einmal, das hält er auch ganz gewiss, Psalm 33, 4. Gott lässt sich nicht spotten. Er sagt nicht irgendwas zu und dann sagt er, Albert, das mag ich nicht. Nein, vertraue ihm. Verlass dich auf das Wort. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gut, dritter Punkt und letzter Punkt, wo wir erlöst sind, aus der Gewalt Satans und allen Mächten der Finsternis. Ganz wichtig, weil wir haben uns bekehrt, heißt es hier in Apostelgeschichte 26, 18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also das ist das, was der sagt, was die Leute tun sollen und was wir getan haben. Wir haben uns bekehrt zu Jesus, das heißt von der Finsternis, von Satan weg, zum Licht, zu Jesus, also von der Macht Satans zu Gott. Haben Sündenvergebung empfangen und ein Erbe, weil wir durch den Glauben an Jesus geheiligt sind. Das ist ein Satz und der sagt eigentlich das ganze Evangelium aus. Wir haben uns zu Jesus bekehrt, weg von Finsternis und Satan. Wir wurden versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes, in das Reich des Lichts. In einem Moment, als wir uns bekehrt haben, sagt auch Kolosser 1,13, dass er uns errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Herrlich. Wenn du darüber nachdenkst, das ist doch so was Schönes. Versetzt aus der Macht der Finsternis. Der Satan hat keine Macht mehr über dich und über mich und über die Glaubenden. Und wir haben dadurch die himmlischen Bürgerrechte empfangen. Und Satan, er ist bereits verurteilt. Das Urteil über ihn ist bereits gefällt und das Urteil über ihn ist bereits verkündet. Und die beste Nachricht ist, dieses Urteil wird auch demnächst vollzogen. Das ist das Allerschönste, das wird auch vollzogen. Jetzt läuft er noch ein bisschen frei herum und versucht, die Menschen zu verführen und er versucht zu verschlingen, er versucht zu belügen. Und deshalb sagt uns die Bibel, dass wir nüchtern und wachsam sein sollen, damit wir nicht auf seine Listen hereinfallen, dass wir auf die Wahrheiten und Verheißungen des Wortes bestehen sollen, drauf stehen sollen, damit wir eben stabil sind. Und wenn der Sturm kommt, wenn der Feind kommt, wird unser Haus nicht stürzen, dann werden wir feststehen. Wer auf Sand gebaut hat, das heißt nicht auf das Evangelium, sondern auf sonst irgendwelche Grundlagen, dessen Haus wird halt einfach dann wie ein Kartenhaus einstürzen. Aber wir sind nüchtern, schreibt der Petrus 5,8, seid nüchtern und wacht, also sei wachsam, weil der Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der sucht solche Leute, die nicht wachsam sind, der sucht solche Leute, die nicht auf Fels gebaut haben, sondern auf Sand und dann setzt er an und versucht sie zu verschlingen. Deshalb sind wir wachsam, deshalb bleiben wir bei Jesus auf dem Evangelium des Neuen Bundes und damit ziehen wir auch, wie Epheser 6,11 sagt, die ganze Waffenrüstung Gottes an, weil wir damit gegen die Listen des Teufels bestehen können. Also der brüllende Löwe wird irgendwann brüllen vor deiner Türe. Immer und immer wieder mal brüllen. Und er wird immer wieder mal versuchen, ob er dich nicht vielleicht verschlingen kann. Aber wenn du feststehst und die Waffenrüstung Gottes anhast, dann wirst du das erkennen und du wirst gegen seine Listen bestehen können. Und wenn er dir eine Lüge auftischt, wirst du erkennen, dass das nicht stimmt, was da für Gedanken in deinem Kopf durchschwirren. Und vielleicht merkst du es nicht sofort, aber wer mit Jesus geht und dem Heiligen Geist erlaubt, ihm zu helfen und sein Werk zu tun, wird es merken. Und dann können wir ihm widerstehen, dann können wir ihm standhalten. Wir werden seine Listen entlarven, weil wir die Wahrheiten kennen. Und was passiert dann? Er wird fliehen, wie Jakobus 4,7 sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Das ist Fakt. Wenn wir ihm widerstehen, wird er fliehen. Wenn wir wissen, wer wir sind, was wir sind, wo wir sind und was das Evangelium ist, dann können wir widerstehen und dann wird der Teufel ganz schnell merken, hoppla, da habe ich keine Chance. Jetzt muss ich, wie hat er mir jemand übersetzt, in Angst und Schrecken davonlaufen. Das Wort fliehen bedeutet in Angst und Schrecken davonlaufen. Jetzt muss ich einen Rückzieher machen, weil sonst kriege ich noch eine obendrauf. Das ist ein Christ, der weiß, wer er ist, der weiß, welche Autorität er hat, der weiß, was Sache ist, da komme ich nicht dagegen an. Er weiß, was das Blut Jesu alles für ihn getan hat. Und obendrein weiß so ein Christ, der sich mit dem Evangelium beschäftigt hat und mit Jesus, dass er den Namen von Jesus gebrauchen darf, auf den er getauft wurde. Dass er mit dem Namen Jesus Vollmacht hat über die ganze Kraft des Feindes. Im Namen Jesus heißt es, muss sich jede Macht der Finsternis beugen und muss gehorchen. Wenn du es nicht weißt, wirst du es nicht anwenden. Und wenn du es nicht glaubst, wird es nicht nützen. Wenn du es aber weißt und glaubst und anwendest, dann bist du hoch und weit überlegen über diese Feinde, die dich attackieren. Weil der Name Jesus eben hoch und weit über alle anderen Namen steht. Und wenn der Name des Satans da steht, dann steht der Name Jesus da oben. Und darum heißt es auch, dass Gott ihm den Namen verliehen hat, der über jeden Namen ist. Und wenn der Name deiner Krankheit Krebs ist oder sonstigen Corona oder irgendein Scheißname, dann ist der Name Jesus hoch und weit darüber. Und dann heißt es, in diesem Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen, egal ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, sprich an der Dämonenwelt. Das muss sich beugen, weil der Name Jesus über allen Namen ist. Und auf diesen Namen wurden wir getauft und diesen Namen dürfen wir benutzen. Und den müssen wir benutzen, weil Gott uns den deshalb geschenkt hat, dass wir ihn anwenden. Das musst du unbedingt wissen und du musst es glauben und du musst es anwenden. Da sind wir wieder learning by doing. Ja, wenn du es bloß weißt, nutzt es nicht. Du musst es anwenden und du wirst Erfolge erleben. Du wirst zwar Kämpfe haben, aber du wirst siegreich sein. Und in diesem Namen heißt es einmal, werden die Glaubenden Dämonen austreiben, Matthäus 16, 17. Und wenn dich ein Dämon Pi sagt und dir dauernd irgendwelche dumme Gedanken in den Kopf schießt, dann musst du ihm eben ein bisschen Gas geben mit diesem Namen. Und wenn er dir irgendeinen Schmerz anhängt oder eine Krankheit, dann musst du ihn einfach attackieren und wieder vertreiben aus deinem Körper oder aus deinem Leben, weil sonst hat er Spaß mit dir. Und er soll nicht mit dir Spaß haben, sondern er soll von dir fliehen. Und das tut er dann, wenn du aufstehst und sagst, ich bin Chef, du bist nichts. Ja, da gibt es den Spruch, ich Chef, du nichts. Und es ist die Wahrheit. Du bist im Namen Jesus Chef in deinem Leben. Okay, seinen Jüngern hat er auch einmal gesagt, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und es gilt, in diesem Namen haben wir Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes und es soll uns nichts schaden. Und wenn etwas ist in deinem Leben, das dir Schaden bereitet, dann steh auf und trete das unter deine Füße, unter deine Fußsohlen. Du bist Chef, du hast den Namen Jesus, du bist auf ihn getauft. Der Satan oder die Dämonen sind nicht auf den Namen Jesus getauft. Das geht auch gar nicht. Uns hat er den Namen gegeben, den Namen Jesus. Und uns hat er eben in diesem Namen die Vollmacht gegeben, damit wir im Leben herrschen durch Jesus. Auch von Jesus selber heißt es einmal in der Apostelgeschichte, dass Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat und heißt es, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm, da sehen wir, dass Krankheiten eine Überwältigung vom Teufel sind. Und deshalb müssen wir lernen, das Richtige zu glauben, das Richtige zu sehen und das auch anzuwenden, damit wir nicht überwältigt werden vom Teufel oder verschlungen, sondern dass er in Angst und Schrecken vor uns flieht. So hat sich Gott das ausgedacht. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Deshalb hat er uns erlöst, damit wir als seine Söhne und Töchter das tun, was wir tun sollen, an Jesu Christi statt. Also es ist nicht mehr, wie es damals war, ein Jesus unterwegs. Jetzt sind viele kleine Jesus hier unterwegs, die alle eigentlich dasselbe tun sollen, als Jesus tat. Und es ist zwar ein Wachstumsprozess und ein Lernprozess, aber da möchte uns eigentlich der Herr hinhaben, dass wir wie er in die Welt gehen können. Also wie gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und heilt die Kranken und treibt Dämonen aus und so weiter. Das war eigentlich das Ziel. Und wenn wir alle erreicht haben, wird Jesus selber wieder erscheinen und die Gewalten und die Mächte und die Finsteren alle hinausgestoßen werden. Der letzte Vers. Weil Jesus die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt hat, in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das war Kolosser 2,15. Also er hat sie bereits völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Er hat bereits triumphiert. Und wenn wir das sehen können, dass das Fakt ist, werden wir diesen Triumphzug fortführen. Also er hat uns erlöst. Er hat die Ursachen für das ganze Übel bereits getragen. Die Sünden, die Strafe, die Krankheiten, die Schwachheiten. Und er hat die Verursacher, den Satan und seine Helfershelfer, bereits besiegt. Und das ist unsere Erlösung in Christus Jesus. Und das ist eine gute Botschaft. Denkt drüber nach, lass es nicht bloß jetzt eine Predigt gewesen sein. Gott sei Dank ist er wieder fertig, hat er wieder so lange gebraucht, der Hans. Sondern es ist wichtig für dich und für mich. Ich predige ja auch für mich und nicht bloß für euch. Weil unser Glaube braucht Ermutigung. Unser Glaube braucht immer wieder, dass er zurechtgerückt wird. Er braucht immer wieder den Anschubs, dass er aufsteht und aktiviert wird. Und du wirst sehen, dass die Dinge in deinem Leben zustande kommen und dass die Feinde, die bösen Mächte, fliehen werden vor dir. Gut. Amen, sage ich jetzt. Und dann machen wir gerne noch einen Lobpreis hinterher.
Halleluja, danke Jesus, du hast uns neu geschaffen, im Geist neu geboren. Wir preisen dich, Jesus, du bist gut, Jesus. Du hast uns eine ewige, eine vollkommene Erlösung geschaffen. Wir beten dich an, wir loben und preisen dich, Jesus, unseren Herrn und König. Halleluja, wir feiern dich, Jesus. Unseren König feiern wir. Halleluja, danke Jesus, du hast uns geliebt, Jesus, und du liebst uns immer noch, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du dich für uns geopfert hast. Danke, wunderbarer Jesus. Jesus, es ist deine Liebe, Jesus, es ist deine Liebe zu uns, Jesus, es ist deine Liebe, die unsere Herzen erfüllt, es ist die Liebe Gottes, es ist die Liebe des Vaters. Es ist deine Liebe, die unsere Herzen gerade jetzt erfüllt. Gerade jetzt, ganz neuer Schwung deiner Liebe ausgegossen. Heiliger Geist, bitte um Offenbarung für jeden von uns. Eine Offenbarung der Liebe Gottes zu uns. Halleluja, dass wir Jesus immer mehr sehen können, immer mehr lieben können. Unseren himmlischen Papa immer mehr als unseren Papa sehen können, als den, der uns liebt. Wie ein wirklicher, ein guter Papa ist. Wie die irdischen Papas waren in ihren ganzen Fehlern und Schwachheiten, sondern dass wir sehen können, wie ein echter Papa ist, wie ein himmlischer Papa ist. Offenbare es, Heiliger Geist. Es kann uns nichts trennen von seiner Liebe. Seine Liebe hört niemals auf. Nichts kann uns trennen. Und ich setze es jetzt frei. Ich setze diesen Fluss der Liebe Gottes jetzt frei. In jedem Einzelnen von uns, in jedem Herzen, den Liebesfluss Gottes. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus für den Gnadenbund, für den neuen Bund. Danke Jesus. Wir sind dein Werk geworden. Es ist dein Werk. Unser Leben ist dein Werk, Jesus. Unser Leben ist dein Werk. Dass jeder von uns an seinen Berufung, berufenden Platz hinkommt, Herr, dass wir alle hinkommen dort, wo dein Segen ist, dort, wo du uns haben willst, dort, wo die guten Werke vorbereitet sind, dass wir Schritt für Schritt hineingeführt werden durch das Wehen des Heiligen Geistes. Halleluja, deine Herrlichkeit, Jesus. Deine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Erfüll die ganze himmlische Welt, erfüll die ganze irdische Welt. Deine Herrlichkeit ist da, Jesus. Der Geist der Herrlichkeit ist uns geschenkt. Ich setze jetzt frei. Setze ihn frei, den Geist der Herrlichkeit. Setze ihn frei. Die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und legt euch jetzt alle selber auch die Hände auf, wo es zwickt und zwackt, oder einfach auf den Brustkorb oder auf den Kopf. Wir setzen jetzt die Herrlichkeit Gottes frei. Wir setzen jetzt die Herrlichkeit Gottes frei. Die Liebe Gottes freigesetzt in Jesu Namen. Die Herrlichkeit freigesetzt. Und ich setze auch Heilung frei. Und er hat uns erlöst. Erlöst von Krankheit, Schwachheit, Schmerz und Gebrechen. Ich setze Heilung frei, weil geschrieben steht, dass er unsere Krankheiten trug. Halleluja, auf dem Grund. Der Grund für die Verheißung geschieht Heilung in Jesu Namen. Setze die Gerechtigkeit frei, die uns geschenkt ist. Unsere Herzen gereinigt und gewaschen durch die Wahrheit von jeglicher Form der Verdammnis. Von jeglicher Form der Verdammnis. Gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Das ist das reine Wort der Wahrheit. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich befehle jede Macht der Finsternis, die irgendjemand von uns attackiert hat, weiche zurück. Unter unseren Füßen bist. Im Namen des Herrn Jesus. Zerstöre alle Werke Satans, die gegen uns gerichtet sind, in Planung oder in Ausführung, oder bereits Geschehene. Ich zerstöre all diese Werke Satans. Jedes dämonische Werk zerstört, im Namen Jesu Christi, niedergerissen. Weil er hat uns versetzt, aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen, in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt. Dann sage ich dir wieder Sache, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich widerstehe dir, du musst fliehen, du musst fliehen, du musst gehorchen. Du musst dein Knie beugen. Du bist besiegt und entwaffnet. Jesus hat den Triumphzug über dich gehalten. Jesus ist der Herr. In alle Ewigkeit.